Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Donnerstag, dem 17. Dezember 2015. Heute mit folgenden Themen. Entweder ins Gefängnis oder direkt zurück nach Syrien oder in den Irak. EU finanziert menschenverachtendes Flüchtlingswesen in der Türkei. Obwohl Podemos «Wir können» heißt, hat die linke Protestbewegung Mühe mit Macht. Ein Blick auf die Wahlen in Spanien. Und Flucht, Rückschaffung, Flucht, Rückschaffung, Flucht. Die kosovarischen Roma, Aschkali und BalkanägypterInnen befinden sich in einem Teufelskreis der Migration. Am Mikrofon begrüßt Karin Bachmann.
Rabe Info.
Und nun hat Michael Spahr die aktuellen Meldungen des Tages.
Der neue Leistungsvertrag zwischen der Stadt Bern und dem Kulturzentrum Reitschule steht. Das gaben die Reitschule Mediengruppe und der Gemeinderat heute bekannt. Es hätte 5 Verhandlungsrunden gebraucht. Nun will die Stadt der Reitschule weiterhin die Mieten und Nebenkosten des Hauses übernehmen. Die 380.000 Franken gelten als Kultursubvention. Dafür verpflichtet sich die Reitschule unter anderem ein Sicherheitskonzept einzuhalten. Das letzte Wort hat der Stadtrat. Laut der Reitschule Mediengruppe hat der bekannteste Reitschulegegner Stadtrat Erich Hess schon vor einigen Tagen gesagt, Stadt und Gemeinderat würden dem Vertrag zustimmen. In der Vergangenheit gab es mehrfach lange Debatten über diesen Leistungsvertrag. Am Schluss hatte die Reitschule trotz kurzen Pausen immer wieder einen Leistungsvertrag mit der Stadt. Laut der Zeitung Der Bund hat das ominöse Street-Art-Männchen, das zu einem Bombenalarm und einem polizeilichen Großeinsatz geführt hat, noch andere Konsequenzen mit sich gebracht. So hat die Polizei beim Studierenden der Schule für Gestaltung Bern und Biel auch noch eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Im Rahmen eines Schulprojekts zum Thema Kunst im öffentlichen Raum hatte der Studierende ein selbstgebasteltes Männchen neben dem Bahnhofsaufgang in der Berner Neuengasse platziert. Das passierte vor 3 Wochen. Eine Passantin alarmierte die Polizei. Danach wurde das Gebiet großräumig abgesperrt. Es kam zu einem kleinen Chaos im Pendlerverkehr. Am Schluss sprengte die Polizei mit einem Spezialroboter das Kunstwerk. Der Einsatz kostete mehrere 100.000 Franken. Bei der Hausdurchsuchung beschlagnahmte die Polizei Computer und Handy des Kunststudenten. Obwohl gegen den Studenten nicht strafrechtlich vorgegangen wird, sagte die Polizei gegenüber dem Bund, es handle sich um ein laufendes Verfahren und sie nahm deshalb keine Stellung zur fragwürdigen Hausdurchsuchung. Letzten Sonntag sagte der Wall Street-Korrespondent Jens Korte im Rabe Stadtgespräch, die Bevölkerung solle sich mehr für Wirtschaftsthemen interessieren. Das wollen wir hier im Rabe Info unterstützen und berichten über eine Wirtschaftsnachricht, die für Laien auf den ersten Augenblick unspektakulär klingt. Laut internationalen Medienberichten hat die US-Notenbank gestern die Leitzinsen der Fed, der US-Nationalbank, erhöht. Die Erhöhung dieser Zinsen von 0 bis 0,25 auf 0,25 bis 0,5% hat einen gewissen historischen Charakter. Gut ein Jahrzehnt war der Zins extrem tief. Da sich die US-amerikanische Wirtschaft offenbar am Erholen ist, können die Zinsen nun erhöht werden. Das hat auch Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Die Leitzinsen geben an, wie viel Geld kostet, wenn Banken einander Geld leihen. Mit tiefen Zinsen erhoffen sich Nationalbanken in der Regel mehr Investitionen und das Ankurbeln der Wirtschaft. Da die USA nach wie vor die wichtigste Weltwirtschaftsmacht ist, könnte dieser Zinsanstieg auch in Europa vollzogen werden. Für Menschen in der Schweiz bedeutet das, Kredite werden teurer, Hypothekarzinsen könnten steigen. Das wiederum würde bedeuten, dass zum Beispiel auch Mieten in den nächsten Jahren wieder steigen werden. Dafür dürfte der Druck auf den Schweizer Franken abnehmen. Und nach diesen sehr kopflastigen Nachrichten noch etwas zum Schluss. Ein Waisenjunge muss miterleben, wie seine Eltern bei einem militärischen Angriff ums Leben kommen. Dabei wird er radikalisiert und schließt sich einer Gruppe von Terroristen an, die einer uralten Religionslehre anhängen. Die Terroristen führen Attacken aus, bei denen 300.000 Menschen ums Leben kommen. Das ist die Geschichte des ersten Star Wars Films von George Lucas. Ab heute läuft Teil 7 auch in den Schweizer Kinos. In Bern sensationell, gleichzeitig in 11 Sälen. Es braucht keine große wirtschaftliche Kenntnis und auch nicht die Macht, um zu prophezeien, dass dies wohl einer der grössten Kinohits der Geschichte werden wird. Wir kommen zum Wetter. Morgen Freitag ist wieder mit Nebel zu rechnen. Sobald er sich auflöst, ist trotz einzelnen Wolken mit sonnigem Wetter zu rechnen. Das Thermometer zeigt bis zu 9 Grad. Übermorgen Samstag wird der Nebel voraussichtlich wieder ein Stück zäher sein, bei maximalen 7 Grad. Dasselbe gilt für Sonntag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
3 Milliarden Euro erhält die Türkei von der EU. Für diese riesige Summe verpflichtet sich das Land am Bosporus, Menschen auf der Flucht nicht nach Europa weiterreisen zu lassen. Laut dem Flüchtlingshilfswerk der UNO, dem UNHCR, befanden sich im Sommer dieses Jahres fast 2 Millionen Menschen aus Syrien in der Türkei. Da die Belastung für die Türkei immer größer geworden ist, ließ das Land immer mehr Menschen weiterziehen nach Griechenland oder in andere osteuropäische Staaten. Das wiederum hat zur Krise geführt, die im Moment an den Außengrenzen der EU herrscht. Die Milliarden aus Europa sollten die Türkei nun dafür benutzen, ihre humanitären Dienste zu verbessern und Menschen auf der Flucht besser aufzufangen. Jetzt zeigt ein neuer Bericht der Menschenrechtsorganisation Amnesty International, die Zustände für geflüchtete Menschen in der Türkei sind schockierend. Michael Spahr hat darüber mit Andrea Karle von Amnesty International gesprochen.
Unsere Researcher vor Ort haben festgestellt, dass das Geld der EU auch in Haftanstalten fließt, in denen Flüchtlinge, die aus Syrien und dem Irak kommen, inhaftiert werden und dann werden sie von dort aus zurückgeschickt nach Syrien und in den Irak und eben nicht weitergelassen in Richtung Europa. Das ist Bestreben der EU, ja, die Flüchtlinge erst gar nicht bis an die europäischen Außengrenzen kommen zu lassen und deshalb unterstützt sie die Türkei auch finanziell.
Inwiefern lässt sich denn belegen, dass europäisches Geld in diese unmenschlichen Anstalten fließt?
Es ist so, dass die Flüchtlinge uns Fotos gezeigt haben, die sie in den Haftanstalten aufgenommen haben. Und da sieht man zum Beispiel, dass die Handtücher haben ein EU und ein türkisches Logo, also die Flaggen der EU und der Türkei. Man sieht es auch zum Teil an den Beschriftungen in den Gebäuden. Es ist gekennzeichnet, dass da EU-Gelder geflossen sind. Und wir haben mit sehr vielen Flüchtlingen gesprochen. Inzwischen ist es so, dass die türkische Regierung ja dementiert, aber unsere Recherchen widersprechen dem.
Wenn die Flüchtlinge aus Syrien oder aus dem Irak nicht bereit sind, in diese Haftanstalten zu gehen, werden sie einfach zurückgeschickt und ihrem Schicksal überlassen. Gibt es denn viele solche dokumentierte Fälle?
Wir sprechen von einigen Hunderten von solchen Fällen. Es ist tatsächlich so, dass die Menschen auch aus den Haftanstalten zurückgeschickt werden, in den Irak und nach Syrien, aber auch alle eben, die so aufgegriffen werden. Es ist ja erklärt, das Ziel eben der Europäischen Union, die Türkei dahingehend zu unterstützen, dass die Flüchtlinge erst gar nicht ausreisen lässt in Richtung Griechenland und dass die Flüchtlinge auch gar nicht erst Schlepperboote besteigen können. Und deshalb wird eben viel Geld dahingehend investiert, um die Flüchtlinge in der Türkei zu halten oder eben auch die Türkei zu unterstützen, die Flüchtlinge zurückzuschicken.
Was fordert Amnesty International jetzt von der EU? Sie sind ja im Kontakt mit EU-Vertretern in der Türkei, die auch bestätigt haben, dass es solche Haftzentren gibt und dass sie diese unterstützen. Was muss denn passieren?
Ich sag mal, diese menschenunwürdige Verhaftungen von Flüchtlingen muss sofort aufhören. Das widerspricht sämtlichen Menschenrechten. Und es darf natürlich auch überhaupt nicht sein, dass EU-Gelder so eingesetzt werden, dass das in Haftanstalten für Flüchtlinge gebaut werden. Und was natürlich gar nicht geht, Flüchtlinge haben ein Anrecht auf Asyl. Man kann die Menschen natürlich nicht in das kriegsgeschüttelte Syrien oder in den Irak zurückschicken. Wir fordern also, dass diese Praxis sofort ein Ende hat und dass die EU das Geld dahingehend einsetzt und von der türkischen Regierung fordert, dass die Flüchtlinge vor Ort besser versorgt werden.
Soweit Andrea Karle von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Den ganzen Bericht gibt's online unter www.amnesty.ch.
Rabe Info.
Am nächsten Sonntag wählt Spanien ein neues Parlament und dieses wählt dann eine neue Regierung. Zum ersten Mal in der 40-jährigen Geschichte der Demokratie könnte das Zwei-Parteien-System über den Haufen geworfen werden. Jahrzehntelang wurde Spanien entweder von der rechtskonservativen Partido Popular oder von der sozialdemokratischen Partei regiert. Nun haben sowohl die linke Protestbewegung Podemos als auch die rechtsliberalen Ciudadanos eine Chance, sich ein großes Stück vom Kuchen abzuschneiden. Insbesondere Podemos, was so viel heisst wie «Wir können», hat große Chancen auf eine Beteiligung an der Macht. Raúl Celik ist Autor des Buches «Mit Podemos zur demokratischen Revolution». Unsere Kollegen von Radio Korax Halle haben mit ihm gesprochen. Sie wollten von ihm wissen, wie die Bewegung Podemos entstanden ist.
2011, als diese ganzen Kürzungsprogramme angefangen haben zu wirken, sind 100.000 oder vielleicht sogar Millionen auf die Straße gegangen und haben unter anderem eben Plätze besetzt, das Parlament umzingelt, riesige Märsche auf die Hauptstadt organisiert. Und aus dieser Politikkrise ist eigentlich das Bewusstsein hervorgegangen, dass die großen Parteien die Bevölkerung nicht mehr repräsentieren. Das heißt, es gab wirklich eine breite gesellschaftliche Mehrheit für einen grundlegenden Wandel, also für ein Ende der Sparpolitik und auch für eine grundlegende Demokratisierung der Gesellschaft. Diese Bewegung, die sich eigentlich gegen die Parteipolitik formiert hat, hat dann aber festgestellt, wir sind jetzt seit 3 Jahren mit Millionen auf der Straße und die Regierenden sitzen das einfach aus. Und vor dem Hintergrund haben sich dann in die Protestbewegung in Spanien die Aufgabe formuliert, dass man eigentlich auch in die Institutionen muss. Und da war die Idee gar nicht in erster Linie, wir gründen jetzt eine Partei, sondern wir stellen Bürgerkandidaturen auf, also linke Bürgerkandidaturen, die eben dann versuchen, auch in den Parlamenten und in Regional- und Stadtparlamenten, aber dann eben auch in landesweiten Parlamenten präsent zu sein.
Seit den Gemeindewahlen im Mai werden fast alle großen spanischen Städte durch solche linke Alternative regiert, sagt der Autor Raúl Celik. Podemos ist nun zur Sammelbewegung solcher Strömungen auf nationaler Ebene geworden, obwohl es schon eine vereinigte linke Partei links von der sozialdemokratischen Partei gibt, ist Podemos für viele die einzige linke Alternative. Die vereinigte linke Partei sei für viele zu bürokratisch und es fehle vor allem etwas anderes, das Podemos zu bieten hat.
Podemos trat an, anders zu funktionieren, nämlich basisdemokratischer. Und man muss aber nach einem Jahr Podemos feststellen, dass eigentlich sich so nicht bewahrheitet hat. Also diese Partei liegt mittlerweile zwar so etwa bei 15-17% der Stimmen und wird im nächsten Parlament auch eine Rolle spielen, aber die hat sich eigentlich so entwickelt wie fast alle Parteien. Insofern muss man sagen, also in Spanien werden die Wahlen, die sind am 20. Dezember, die werden die Gesellschaft nicht grundlegend ändern, aber sie machen schon deutlich nach wie vor, dass es beträchtliche Unruhe in der Bevölkerung gibt. Und weil Sie das ja am Anfang kurz gesagt haben, da ist die katalonische Unabhängigkeit durchaus auch ein Faktor, denn das ist eher eine linke Unabhängigkeitsbewegung. Das sind in erster Linie eigentlich linke und republikanische und demokratische Forderungen, die von dieser Unabhängigkeitsbewegung erhoben werden. Also obwohl in Spanien die Parteienlandschaft jetzt, okay, die erweitert sich. Zu den beiden traditionellen Parteien kommen jetzt eine neue Rechte und eine neue Linke dazu. Es werden also jetzt 4 statt 2 Parteien sein. Aber da wird nicht so viel passieren. Da ist Parteienpolitik weiterhin eher langweilig. Aber es gibt schon eine starke Demokratisierungsbewegung und eine sehr spürbare Krise des politischen Systems in Spanien.
Viele Leute sind froh, dass das traditionelle Zwei-Parteien-System überwunden wird. Viele Leute werden auch nächsten Sonntag für die linke Podemos-Bewegung oder für die rechtsliberale Ciudadanos stimmen. Das Phänomen Podemos zeige aber auch, sagt der Autor Raul Zelig, dass diese neuen politischen Bewegungen ihre Grenzen hätten. Viele Podemos-Wählerinnen und Wähler sind ernüchtert. Dort, wo Podemos schon regiert, hat sich nach wie vor relativ wenig verändert.
Man muss verstehen, dass sich Gesellschaften, vor allem wenn man sie von links verändern will, dass man die eben nicht dadurch verändert, dass man an eine Regierung kommt und dann von der Regierungsposition heraus was verändert. Wir sehen das in Griechenland ja nochmal ganz deutlich. Selbst eine sehr deutlich links angetretene Regierung kann erstmal nichts anderes machen. Es liegt aber letztlich daran, dass es gesellschaftliche Kräfteverhältnisse gibt und Machtverhältnisse gibt, die weit stärker verankert sind als eben parlamentarische Mehrheiten. Und deswegen muss man solche gesellschaftlichen zugrunde liegenden Machtverhältnisse aufknacken. Und dafür sind Parteien natürlich nicht unwichtig, weil die nämlich auf die Tagesordnung setzen, dass über andere Dinge debattiert wird. Und die dann eben zum Beispiel auch dazu beitragen, dass auch gesellschaftliche Kämpfe unterstützt werden. Und das hat Podemos am Anfang gesagt, dass sie das machen wollen, aber sich dann sofort von verabschiedet. Warum? Weil die eben so eine Gruppe von smarten Politikexperten hatten, die dann geguckt haben, wie man bei Umfragen besser abschneidet. Und daraufhin haben die dann ihre ganze Politik eigentlich darauf zugeschnitten. Und ich glaube, linke Politik muss verstehen, dass sie anders zu funktionieren hat als eben klassische bürgerliche Politik. Auch deshalb, weil es uns als Linken auch um was anderes geht. Also bürgerliche Politik geht darum, die Verhältnisse zu verwalten. Linke Politik geht darum, Machtverhältnisse abzubauen. Und das ist natürlich eine viel größere Herausforderung und die ist natürlich auch viel stärker sozusagen gesellschaftlich verankert. Also ich glaube, es hat damit zu tun, dass man bei Podemos den alten Fehler gemacht hat. Man hat eigentlich gedacht, dass ein gutes Wahlergebnis ist, gleichzusetzen mit einer Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und das haben wir nun wirklich in den letzten Jahrzehnten immer und immer wieder gesehen, dass das nicht stimmt. Und wir haben ja sogar gesehen, dass oft die sogenannten Linksregierungen die rechten Reformen machen. Da sollte man sich auch mal Gedanken darüber machen, warum das so ist.
Das sagt Raul Zelig. Er ist Autor des Buches mit dem Titel «Mit Podemos zur demokratischen Revolution». Die spanischen nationalen Wahlen finden nächstes Wochenende statt.
Rabe Info.
Wir haben im Rabe Info diese Woche über den fehlenden Minderheitenschutz in Bosnien-Herzegowina gesprochen, anlässlich des 20-Jahre-Jubiläums des Dayton-Friedensabkommens. Noch ein Stück schlimmer dürfte die Situation im Kosovo sein, wo bis heute sehr viel nicht oder nur auf Papier geregelt ist. Meistens dreht sich dort die ganze Debatte nur um die albanische Mehrheit und die serbische Minderheit. Kaum der Rede wert sind die Minderheiten Roma, Aschkali und BalkanägypterInnen. Weil diesen Bevölkerungsgruppen die Perspektiven im Kosovo fehlen, versuchen viele ihr Glück in Westeuropa. Und dort werden sie dann meist schnell wieder zurück in den Kosovo ausgeschafft. Ein Teufelskreis findet die Gesellschaft für bedrohte Völker. Michael Spahr sprach darüber mit Stefan Müller. Er ist Koordinator Minderheiten westlicher Balkan bei der Gesellschaft für bedrohte Völker.
Wenn es um die Roma oder die Roma Aschkali und Balkan geht aus dem Kosovo, wird bei uns in Westeuropa meistens als eine reine Wirtschaftsmigration oder Armutsmigration gesehen. Was man dabei übersieht, ist, dass es eigentlich eine systematische und kumulative Diskriminierung der Roma auf dem Balkan, vor allen Dingen auch im Kosovo gibt, die Leute dazu zwingt, den Kosovo wieder zu verlassen. Die leben natürlich auch in großer Armut, nur ist diese Armut zum großen Teil eben der Tatsache geschuldet, dass sie zu den Roma gehören, dass es eben für sie viel, viel schwieriger ist, auf dem Arbeitsmarkt zu gelangen, dass es für sie viel, viel schwieriger ist, adäquate Wohnmöglichkeiten zu finden, dass ihre Kinder Probleme in der Schule haben.
Die Politik im Kosovo unternimmt nichts oder nur wenig, um daran etwas zu ändern. Für die meisten Roma, Aschkali und Balkanägypter gibt es nur in der Migration eine Perspektive. Sie gehen entweder nach Serbien, wo sie dann meist in einem sogenannten informellen Slum versuchen zu überleben, oder sie gehen nach Westeuropa, wo sie sich im Untergrund durchschlagen können. Während sie dort von den Behörden erkannt, werden sie dann meistens schnell wieder in den Kosovo zurückgeschafft, wo sie sich dann gleich wieder neue Fluchtwege suchen müssen. Ein Teufelskreis, sagt Stefan Müller von der Gesellschaft für bedrohte Völker.
Wir haben 40 Familien interviewt, die in den Kosovo zurückgeschickt worden sind und weitere 30 Familien, die zuerst in den Kosovo zurückgeschickt worden sind, aber dann den Kosovo verlassen haben und weiter nach Serbien gezogen sind. Also insgesamt 70 Haushalte, das haben wir im Januar gemacht. haben dann im August die ganzen Familien wieder kontaktiert. Und von den 40 im Kosovo waren zum Beispiel 7 nur noch im Kosovo, der Rest war schon wieder in Westeuropa. Von den 30 in Serbien waren 15 schon wieder in Westeuropa. Also selbst von denen, die zurückgeschickt worden sind, versuchen die meisten, den Kosovo so schnell wie möglich wieder zu verlassen.
Sie finden kaum Arbeit, auch die Wohnsituation ist katastrophal. Viele Häuser wurden im Krieg zerstört oder sind illegal besetzt. Ein Dach über dem Kopf finden sie nur, wenn sie noch Verwandte im Kosovo haben. Die kosovarische Regierung scheint trotz Versprechungen nichts an der Situation zu ändern.
Sprich, die stehen wirklich eigentlich vor dem Nichts. Sozialhilfe ist an sehr ganz strenge Bedingungen geknüpft. Also man muss zumindest ein Kind haben, das 4 Jahre und jünger ist. Wenn dieses Kriterium nicht erfüllt ist, hat man überhaupt keine Sozialhilfe. Sonst kann man maximal 70 Euro pro Monat bekommen plus 5 Euro pro Kind. Sprich, das würde heißen, dass eine fünfköpfige Familie 85 Euro maximal im Monat zur Verfügung hat. Davon kann diese Familie nicht überleben. Also die Leute werden einfach wirklich gezwungen, aufgrund der Lebensumstände den Kosovo wieder zu verlassen, wenn sie nicht ein Netzwerk immer noch haben im Kosovo, familiäres Netzwerk, das sie unterstützen kann, oder wenn sie nicht noch Verwandte oder Freunde in Westeuropa haben, die sie aus Westeuropa unterstützen können.
Die aktuelle Studie der Gesellschaft für bedrohte Völker zeigt denn auch auf, 70% der Roma, Aschkali und Balkanägypter im Kosovo leben hauptsächlich davon, dass sie Geld von Verwandten aus Westeuropa erhalten. Das führt wiederum dazu, dass je mehr Menschen aus Westeuropa ausgeschafft werden, desto mehr Menschen im Kosovo müssen sich wieder nach neuen Einnahmequellen umschauen. Statt die Menschen quasi blindlings auszuschaffen, könnten westeuropäische Länder hier ein bisschen Verantwortung übernehmen. Sonst besteht kaum eine Chance, dass der Teufelskreis der Migration von Roma, Aschkali und Balkanägyptern aus dem Kosovo durchbrochen werden kann, sagt Stefan Müller, Koordinator Minderheiten westlicher Balkan der Gesellschaft für bedrohte Völker.
Eine Integrationspolitik passieren, dass für diejenigen, die da sind, unterschiedlichen Aufenthaltstiteln auch Möglichkeiten haben, sich in Westeuropa wirklich langfristig zu integrieren. Parallel dazu muss man viel stärker mit den Regierungen in Kosovo, aber auch in dasselbe mit Mazedonien, Serbien, Bosnien etc. viel stärker mit den Regierungen reden und sie dazu bringen, dass sie eine Reintegrationspolitik oder eine Integrationspolitik für Roma machen, die auch den Namen verdient. Und dies nicht nur Gesetze und Strategien erlassen, die auf dem Papier bestehen, die aber nie umgesetzt werden. Und daran wird Europa schon sehr, sehr vieles erreichen. Und eine dritte Möglichkeit wäre mit Sicherheit, dass man versucht, Roma aus dem westlichen Balkan, aus dem Kosovo und anderen Staaten in eine legale Arbeitsmigration mit einbindet. Weil sonst wird man diesen Migrationsdruck, den wird man nicht unterbinden, solange man nicht an die Wurzeln, an die eigentlichen Ursachen der Probleme herangeht. Und das ist eben die Ausgrenzung, die Diskriminierung und der Ausschluss der Roma von den vielen Maßnahmen, die existieren.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Sie hörten das Info vom Donnerstag, dem 17. Dezember 2015 auf Radio Bern Rabe. Die nächste aktuelle Rabe-Infosendung hören Sie dann morgen Freitag. Dann berichten wir von der heutigen Demonstration der Kurden und Kurdinnen hier in Bern. Beigetragen zu dieser Sendung hat Michael Spahr und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karin Bachmann. Ich wünsche euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.